Gott liebt es, gnädig zu sein. Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem wunderschönen Morgen. Und ich schiele gerade so auf die Uhr und stelle fest, ich habe jetzt richtig viel Zeit, oder Anita? Schön, dann kann ich ja ausholen. Allein durch Gnade. Mit diesem Sola Gratia wollen wir die Predigtreihe über die Reformation abschließen. Und wir sind ja verschiedene Solas durchgegangen und heute gucken wir nochmal auf ein ganz wunderbares Thema, auf Gottes Gnade. Das Thema war ja Reformation und es ging ja viel um Martin Luther und so habe ich mich einfach auch mal ein bisschen wieder mit Martin Luther beschäftigt. Und vielleicht wisst ihr das, aber Luther war ja ein richtiger Sprücheklopfer. Da bleibt ihm ja fast manchmal die Luft weg, insbesondere wie er über das weibliche Geschlecht auch poltern konnte. Habe ich gedacht, dagegen bin ich ja total harmlos. Ich habe nur zwei ganz harmlose mitgebracht, die anderen verkneife ich mir lieber. Aber zum Beispiel, wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Ist das nicht schön? Sowas kommt auch von Luther. Überhaupt viele Sprichwörter, die wir heute so benutzen, die kommen von Luther. Das wusste ich gar nicht. Eine ganze Menge. Der Wein ist stark, der König ist stärker, die Weiber noch stärker, die Wahrheit am allerstärksten. Der Wein ist stark, der König ist stärker, die Weiber noch stärker, die Wahrheit am allerstärksten. Das hat Martin Luther gesagt. Gut, heute geht es aber weder um Wein, noch Weiber, noch Könige, sondern um Gnade. Und ich möchte euch jetzt einen einführenden Bibeltext vorlesen und danach frage ich euch, was in diesem Text dann wohl das Schlüsselwort ist. Ich lese, wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen, Epheser 2, die Verse 4 bis 9. In den ersten drei Versen, da geht es darum, dass Paulus hier beschreibt, wie unser altes Leben in Sünde aussah, wo wir noch nach dem Lauf dieser Welt gelebt haben, ohne dass wir die Erkenntnis der Wahrheit hatten und wir haben alles mitgemacht, was in dieser Welt normal war und haben im Grunde abgewandt von Gott gelebt. Und dann kommt die Kehrtwende und das lese ich euch jetzt vor. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Was ist das Schlüsselwort? Gnade. Sola Gratia. Kriegt ihr die anderen Solas eigentlich noch zusammen? Was war das? Sag mal. Christus, genau. Genau, die Schrift. Und viele Sola Glaube, sage ich schon. Genau, allein der Glaube. Und da gibt es manchmal noch ein fünftes, was genannt wird. Kennt ihr das auch? Soli Deo Gloria. Ne? Damit hat Johann Sebastian Bach auch jedes seiner Lieder unterschrieben. Soli Deo Gloria. Manchmal redet man auch von den fünf Solis. Aber das fünfte kommt in dieser Predigtreihe nicht mehr. Wir schließen heute mit Sola Gratia ab. Was steht denn diesem Sola Gratia entgegen? Das hat Anita in ihrer Einführung schon erwähnt und das stand jetzt auch ziemlich deutlich im Text. Was haben wir gerade gehört? Es gibt allein durch Gnade und es gibt im Grunde den Gegensatz. Das, was ganz tief in uns drinsteckt. Hat Anita auch schon was zu gesagt. Wir wollen auch was leisten, was tun. Wir wollen irgendwie Gottes Anerkennung erwirken, dadurch, dass wir jetzt, ich sag mal, das, was wir für richtig erkannt haben, jetzt auch in die Tat umsetzen. Manche verhalten sich auch religiös. Ich rede natürlich jetzt von dem, was nicht echt ist. Zu Luthers Zeiten waren es die Ablassbriefe, die man für Geld kaufen konnte. Dann hatte man auch ein gutes Gewissen und was getan. Ich glaube, heute ist so nicht mehr das Problem die Ablassbriefe, sondern heute ist ein bisschen so das Problem, dass viele Menschen aus Tradition einer Kirche angehören, aus Tradition so ein bisschen religiös sind, obwohl sie im Kern eigentlich gar keine Beziehung zu Gott haben. Und all das gehört zu dem, was in der Bibel so Werke genannt wird. Also immer, der Mensch tut etwas, um Anerkennung von Gott zu bekommen. Und die Wurzeln liegen oft so in einer gewissen Art von Selbstgerechtigkeit, ja, dass man sagt, nee, so wie ich bin, habe ich jetzt auch Gottes Gnade verdient und ich bin ja auch besser als die anderen und außerdem habe ich auch noch nie jemanden umgebracht und lauter solcher Gedanken gehören dazu. Das hat mit Hochmut zu tun und letztendlich auch mit einem Stolz im Herzen. Und all das sind Gegenspieler, wenn es darum geht, dass man Gottes Gnade demütig als Geschenk ohne Gegenleistung annimmt. Luther hat das zum Beispiel so formuliert: Wer sich selbst ungerecht vorkommt und so demütig vor Gott ist, dem schenkt Gott seine Gnade. Ja, ihr kennt mit Sicherheit alle das Bibelzitat: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er seine Gnade. Ja, also wer sich selbst ungerecht vorkommt und so demütig vor Gott ist, sagt Luther, dem schenkt Gott seine Gnade. Ursprünglich bedeutet das Wort Gnade, habe ich gelesen, dass Gott sich neigt, dass Gott sich dem Menschen zuneigt aus Liebe. Gott neigt sich uns Menschen zu aus Liebe. Sein Angesicht leuchtet über dir, auch wenn du das nicht jeden Tag siehst. Und so wie eine Mutter ihr Kind anstrahlt, so strahlt Gott auch dich an. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch, dass die Bibel beschreibt, wie Gott sich dem Menschen zuwendet und es immer noch tut und zugewandt hat. Im Alten Testament zum Beispiel, da heißt es, du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte. Da steht zum Beispiel bei Nehemia, du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte. Oder über Jesus finden wir dann eine wunderbare Formulierung im Neuen Testament, wo es dann heißt, und das Wort wurde Fleisch, damit ist Jesus gemeint, und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Und wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht in einem Leben, wenn man voller Gnade und Wahrheit ist, dann muss man nur gucken, wie Jesus damals mit den Menschen umgegangen ist. Ich habe auch mal den Spruch gehört, Wahrheit deckt auf, Gnade deckt zu. Ja, Wahrheit operiert, deckt was auf, macht was offenbar, aber Gnade und die Vergebung und die Liebe Gottes decken das auch ganz schnell wieder zu. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das steht bei Johannes auf dem Schreibtisch. Vielleicht können wir das mal sehen hier. Das finde ich eigentlich ganz toll, weil ich finde, dass es ausdrückt, was Gnade ist. Könnt ihr erkennen, was der Mann da in der Hand hält oder in seinen Händen hält? Ein Hammer und ein Nagel. Und das soll eigentlich demonstrieren und zeigen, man sieht ja an den Klamotten, dass es jetzt nicht ein Mann vor 2000 Jahren war, sondern ein Mensch aus der heutigen Zeit. Das soll aber bedeuten, dass im Grunde wir alle dazu beigetragen haben, dass Jesus am Kreuz sterben musste, weil wir alle gesündigt haben, wir alle haben gegen Gottes Gebote verstoßen und haben dazu beigetragen, dass der Sohn Gottes sterben musste. Aber wie Jesus jetzt diesen Mann da hält, ich finde, da kommt ganz viel Gnade rüber. Und einen Aspekt dieser Gnade, den möchte ich jetzt mal besonders betonen, weil den hört man nicht so oft und der steckt auch in diesem Bild drin. Und das ist etwas, was Luther sehr betont hat. Das hat er sich nicht ausgedacht. Ich bin ja kein Experte, aber Augustinus hat darüber sehr, sehr viel geschrieben und Luther hat das aber nochmal richtig auf den Punkt gebracht und er hat das genannt, die zuvorkommende Gnade Gottes. Die zuvorkommende Gnade Gottes. Weil dieser Sünder auf dem Bild, der wendet sich Jesus nicht aus eigener Kraft und aus eigenen Stücken zu. Und zuvorkommende Gnade bedeutet, dass Gott in die Initiative geht. Luther hat das zum Beispiel so formuliert, es ist reiner Wahnsinn, wenn man behauptet, der Mensch könne aus eigenen Kräften Gott über alle Dinge lieben und die gebotenen Werke tun. Es ist reiner Wahnsinn, wenn man behauptet, der Mensch könne aus eigenen Kräften Gott über alle Dinge lieben und die gebotenen Werke tun. Und Luther hat da ganz klare Worte gesprochen. Er sagte, Gnade und Glaube, da haben wir kein Henne-Ei-Problem. Und man muss jetzt überlegen, was kommt zuerst. Man könnte auch sagen, der Mensch fängt an zu glauben und dann wendet sich Gott in seiner Gnade diesem glaubenden Menschen zu. Luther hat gesagt, auf gar keinen Fall. Es ist so, dass Gott ist die Henne, die Gnade ist die Henne und unser Glaube ist das Ei. Versteht ihr? Die Gnade ist zuerst da. Und nicht, weil wir so schlau sind und irgendwie die Wahrheit erkannt haben, wenn wir uns jetzt aus unserem reinen Herzen jetzt Gott zu und wir bekommen dafür seine Gnade, sondern es ist ein Resultat von Gottes Gnade, die in unserem Herzen wirkt, dass wir uns Gott zuwenden. Das war Luther ganz wichtig, das zu benennen. Und da gab es riesen Streitigkeiten auch drüber. Darauf will ich aber jetzt nicht eingehen. Ich sage euch noch ein paar andere Formulierungen, wie Luther das auch formuliert hat und dann auch, wie es in der Bibel steht. Luther sagt zum Beispiel, das Wollen und Bitten, das Suchen oder Anklopfen ist ein Geschenk der zuvorkommenden Gnade, nicht das Ergebnis unseres Willens. Das Wollen und Bitten, das Suchen und Anklopfen ist ein Geschenk der zuvorkommenden Gnade, nicht das Ergebnis unseres Willens. Hast du Gott schon einmal dafür gedankt? Ich glaube, das ist in einem Leben jeden, in eines jeden Leben unter uns, gab es gute Entscheidungen, dass man sich Gott zugewandt hat, irgendwann mal, von ganzem Herzen. Dass man sich von bestimmten schlechten Dingen getrennt hat, dass man zur Wahrheit gestanden hat, so wie der Mann in unserem Film. Und viele gute Entscheidungen habt ihr alle in eurem Leben schon getroffen. Und Luther sagt, das war die Gnade Gottes, die da in deinem Herzen gewirkt hat. Die hat in dir den Wunsch entstehen lassen, das Richtige zu tun und dich Gott zuzuwenden. Das hast du dir nicht ausgedacht und das war nicht dein Wille. Und Gott hat dich durch Gnade belohnt. Nein, das war schon Gottes Gnade, die vorher an dir gewirkt hat. Und daraufhin hast du dich Gott zugewandt. Also Gnade geht dem Willen des Menschen voraus und befähigt uns, dass wir uns Gott zuwenden. Wie das praktisch aussehen kann, dazu komme ich gleich noch und erzähle euch mal, wie das bei mir mal gewesen ist. Aber vorher lese ich euch noch ein paar Aussagen aus der Bibel vor. Was sagt denn die? Die sagt zum Beispiel, und das ist eine ganz tolle Stelle, die steht im Philipperbrief: Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Manche Bibelausleger gehen so weit und sagen, all die Wünsche, die in deinem Herzen sind, all die Sehnsüchte, die hat Gott da hineingelegt. Das gilt natürlich jetzt für nicht für solche, wo du weißt, die stimmen nicht mit Wahrheit und Liebe überein, sondern für die guten Dinge, was du mit deinem Leben Gutes tun und investieren willst. Das sind alles Wünsche, das ist ein Wollen, was Gott durch seine Gnade in dir wirkt. Und er schenkt dir, dass du überhaupt das erstmal willst, weil Luther hat gesagt, das menschliche Herz ist so verdorben eigentlich durch Sünde, dass es gar nicht auf die Idee kommt, überhaupt was Gutes zu tun oder sich Gott zuzuwenden. Das hat Luther sehr betont. Und hier steht auch in der Bibel, das Wollen und das Vollbringen wirkt Gott nach seinem Wohlgefallen. Also Gott schenkt die Kraft, dass du das willst und Gott schenkt auch die Kraft, dass du das Gute tust. Oder Jesus hat in Johannes 6,44 gesagt, auch eine ganz bekannte Aussage, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Wozu führt das? Jetzt denke ich, das sind ja alle sehr theoretische Überlegungen. Aber ich glaube, das führt in eine ganz tiefe Dankbarkeit. Denn wir kommen irgendwann zu der Erkenntnis, dass wir uns für nichts rühmen können. Wir können uns, ich sag mal, unseren Lebenswandel, dafür können wir uns nicht rühmen und sagen, guck hier, was ich alles schon für tolle Entscheidungen getroffen habe und wie fromm und richtig ich lebe. Nein, das haben wir alles Gott zuzuschreiben und Gott zu verdanken. Alles, was in unserem Leben Gutes geschieht, das kommt von Gott. Und natürlich hat unser Wille mitgewirkt und wir haben uns auch entschieden, aber eigentlich, dass wir das konnten, da hat Gott schon mit seiner Gnade an unserem Herzen gewirkt. Und ich glaube, dafür müssen wir ihm einfach danken und dafür können wir ihm auch ganz dankbar sein. Im Römer 3 heißt es, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Kurzer Einschub, gerechtfertigt, für die, die jetzt noch nicht so bibelfit sind, gerechtfertigt heißt, ist das, was passiert, wenn wir uns im Glauben Jesus zuwenden, dann bekommen wir Jesu Gerechtigkeit angerechnet. Das sind alles manchmal etwas schwierige Formulierungen. Und gerechtfertigt, das ist ein juristischer Begriff und heißt, dass du jetzt ein für alle Mal für gerecht erklärt bist. Und in der Bibel liest du dann ganz oft, wie hier, dass wir in Christus gerechtfertigt sind und in Christus ist dies und in Christus ist das. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass diese Bibel jetzt hier, das ist Jesu Gerechtigkeit. Und du bist jetzt das Blatt. Das ist jetzt hier eine Zeichnung von meiner Tochter. Und wir sind jetzt mit Christus gerechtfertigt. Das heißt, ich lege das Blatt in diese Bibel und das heißt Christus sein. Das hier ist das, was Gott sieht. Das ist im Grunde Jesus und seine Gerechtigkeit und du bist in ihm. ja, wie das Blatt, was jetzt in dieser Bibel liegt. Und das bekommst du angerechnet. Das ist das, was passiert, wenn wir uns im Glauben Jesus zuwenden und Gott sagt, du bist jetzt erlöst, du bist gerechtfertigt, ohne Verdienst. Das bekommst du geschenkt mit Christus. Nochmal, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus ist. Ohne Verdienst. Und dazu gibt es so eine provozierende Fragestellung von Paulus im 1. Korintherbrief. Die Korinther war ja eine Chaosgemeinde und Paulus hat die immer wieder so ein bisschen gekitzelt und provoziert und sagt dann dazu, weil es geht da auch um diese Frage mit der Gerechtigkeit aus Werken, da fragt Paulus ganz provozierend, was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du dann damit an? So, als ob es kein Geschenk wäre. Das ist jetzt 18 Jahre her, da bin ich mit meinem Leben so ein bisschen in eine Sinnkrise gestrauchelt. Das hatte verschiedene Gründe, auf die ich nicht einzeln eingehen kann. Die sind nicht geheim, das könnt ihr mich alles mal irgendwann fragen. Auf jeden Fall so 99 und dann ins Jahr 2000, da habe ich eine echte Sinnkrise gehabt und bis dahin hatte ich keine echte Gottesbeziehung. Ich bin zwar in einem kirchlichen Elternhaus groß geworden und wir gingen jeden Sonntag zur Kirche und ich kannte vieles, aber das war für mich nichts, was in meinem Herzen schon gelandet war und ich hatte auch keine echte Gottesbeziehung. Und durch viele schwierige Situationen bin ich dann angefangen, mir diese tiefen Sinnfragen des Lebens zu stellen. Und ich war auf der Suche irgendwie nach Wahrheit. Ich kann gar nicht sagen, warum, sondern ich bin einfach angefangen, mich zu beschäftigen. Ich hatte viel Zeit damals, noch keine Kinder, noch nicht verheiratet. Ein Ausbildungsjob, in dem ich sehr, sehr viel Zeit hatte und ich habe ganz, ganz, ganz viel gelesen. Über ja, jede Menge philosophische Konzepte. Aber ich bin dann irgendwann dahin gekommen, ich hatte ein Buch dann bekommen von irgendjemandem, das hieß Die Bibel im Test. Und das ging darum, dass einfach die Glaubwürdigkeit der Bibel ganz gut belegt ist. Und ich bin ja auch so ein bisschen so ein rationaler Denkertyp und das hat mich irgendwie angesprochen. Und da habe ich gedacht, okay, das wusste ich gar nicht. Für mich war die Bibel immer so ein bisschen was Mystisches. Dann muss ich da mal reinschauen und mich mal mit dieser Quelle auseinandersetzen. Und dann bin ich angefangen im Neuen Testament, im Matthäusevangelium. Und das hat bei mir damals eingeschlagen wie der Blitz. Das ging mir wirklich durch Mark und Bein. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Situation im Neuen Testament. Die habt ihr bestimmt schon mal gelesen. Da haben die Pharisäer damals so ein paar rüpelige junge Kerle losgesandt und gesagt, hier den Jesus, den nimmt mal gefangen und bringt den mal zu uns. Und dann kommen die Männer wieder zurück zu den Pharisäern und die haben Jesus nicht dabei. Und die Pharisäer fragen natürlich, warum habt ihr den nicht mitgebracht? Und wisst ihr, was die Jungs da antworten? Die geben eigentlich gar keine richtige Antwort. Die sagen nur, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Die waren einfach ergriffen von der Person Jesu, von seiner Autorität, von dem, was er gesagt hat. Und so ging es mir auch. Ich war konfrontiert, als ob da ein echter Jesus vor mir steht. Das ging mir so ins Herz. Und ich war mit Gott selber konfrontiert und da kam ich nicht mehr raus aus der Nummer. Ich hatte nie vor, irgendwie Christ zu werden. Hätte man mir vorher gesagt, du landest in der Freikirche, da hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, so uncool will ich nicht werden. Und ich glaube, wenn ich über meine Geschichte nachdenke, dann weiß ich genau, wovon Luther hier spricht, mit dieser zuvorkommenden Gnade. All das habe ich mir nicht ausgedacht oder das war nicht mein Wille. Ich wollte nicht durch die Bibel mich bekehren. Ich wusste nicht mal, was das ist. Ich kannte keinen einzigen richtigen Christen um mich herum. Ich wusste nicht, was da mit mir passiert. Und ich hatte mir das nicht ausgesucht und auch das Ergebnis wollte ich so gar nicht. Aber da hat was an mir gewirkt. Das war so stark, da konnte ich mich nicht gegen wehren. Und ich glaube, dass das Gottes Gnade war, die an meinem Herzen gewirkt hat. Und daraufhin habe ich mich dann irgendwann auch mit meiner Entscheidung Gott zugewandt. Aber ich war nicht der Erste, sondern Gott hat mich zuerst geliebt. Und so ging es auch weiter. Ich glaube nicht, dass das nur für die Bekehrung gilt, die viele von euch ja gar nicht auch so als punktuelles Ereignis erlebt haben. Bei mir war das schon sehr konzentriert. Aber ich glaube auch, dass alle anderen Ergebnisse in meinem Leben zu 0% mein eigener Verdienst sind. Sei es damals meine, dass ich errettet worden bin, sei es meine Gesundheit, meine Arbeit, dass wir finanziell auskommen, dass wir ein Haus bauen können, dass ich 5 wundervolle Kinder habe, eine tolle Frau, tolle Männerfreunde und alles Mögliche. Dass ich weiß, dass es kommt 100% ist das Gnade von Gott. Das ist nicht, da kann ich mir nicht selber für auf die Schulter klopfen, so wie das in Korinth offensichtlich getan haben. Ich weiß, dass ich mir das nicht selber verdient habe, sondern dass es alles ein Geschenk von Gott ist, ein Geschenk aus Gnade. Das ist nicht Zufall, das hat nichts mit meiner Stärke zu tun, nichts mit meiner Schlauheit, das ist alles aus Gnade geschenkt. Und das führt in eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit und die wünsche ich euch einfach auch. Und Gnade, Anita hat das vorhin so schön gesagt, dass du wolltest gerne so ein bisschen den Zuspruch und die Zuwendung deines Vaters, hat nicht geklappt, hast du gesagt. Und ich weiß auch, dass das bei vielen anderen nicht geklappt hat. Und Dirk Schröder, der sagte das vorletzte Woche Samstag nochmal, dass all das, was in deinem Leben auch in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und was du von deinen Eltern nicht bekommen hast, das kann Gott vollständig wiederherstellen. Einfach durch seine Gnade, durch das, was er anschließend an dir wirkt. Also Gott führt die vollständige Wiederherstellung hervor dessen, was er sich für dich ausgedacht hat. Auch wenn deine Eltern vielleicht einiges in deinem Leben nicht richtig gemacht haben, Gott stellt das wieder her. Und das, was dir Menschen nicht geben können und auch nicht geben werden, das bekommst du von Gott. Und das wirkt er in deinem Leben. Und so führt Gottes Gnade dazu, dass du überall in deinem Leben Segensspuren hinterlassen kannst und dass Gott dich beschenkt, wie es im Neuen Testament heißt, aus dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Und das tut er gerne. Das tut er sehr, sehr gerne. Gott freut sich, wenn er seine Gnade verschenken kann. Das hat auch einen Preis, dazu komme ich auch noch. Aber unter Gottes Gnade gilt zum Beispiel auch Folgendes, aufpassen, ist nicht so ganz leicht zu verstehen, ein Zitat von Luther, wenn nicht geschehen will, was wir wollen, so wird geschehen, was besser für uns ist. Wenn nicht geschieht, was wir wollen, so wird geschehen, was besser für uns ist. Wenn man an Gottes Gnade glaubt, dann kann man dieser Aussage hundertprozentig zustimmen. Egal, ob deine Partnerwahl vielleicht bisher nicht aufgegangen ist oder du sehnst dich nach einem neuen Job und hast ihn noch nicht oder du brauchst eine neue Wohnung und hast noch nichts gefunden. Wenn noch nicht geschehen ist, was wir wollen, dann wird geschehen, was besser für uns ist. So hat es Luther formuliert. Das ist Gottes Gnade. Und das führt dazu, dass ich etwas wagen kann, dass ich mutig sein kann, dass ich Dinge ausprobieren kann in meinem Leben, weil ich weiß, dass Gottes Gnade mich niemals aufgeben wird und mich niemals verlassen wird. Der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das steht mehrfach in der Bibel. Kennt ihr das, diese Zusage? Der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Wir können vorangehen, wir können Neues wagen, wir können auch Risiken eingehen, weil mit Gottes Gnade gibt es kein zu großes Problem, vor dem du stehst. Keine Sackgasse. Mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Und was machen wir dann daraus, aus diesem großartigen Angebot? Da habe ich euch auch mal ein Bild mitgebracht. Zeig's mal die nächste Folie. Jetzt fragt ihr euch, was hat das damit zu tun? Ne? Das wissen die meisten von euch nicht, aber wir hätten uns um ein Haar mal einen Hund zugelegt, vor circa 3 Jahren, wo Fiete und Wilma noch nicht da waren. Da gab es irgendwie den Wunsch, unsere Familie zu vergrößern und weil keine Kinder mehr kamen, haben wir dann gedacht, vielleicht tut's einen Hund. Und wir haben uns in sowas verliebt. Das ist eine englische Bulldogge. Und dann haben wir über einen Kontakt gewusst von jemandem, der so ein Tier abgeben will, weil irgendwie die Frau da allergisch geworden ist, gegen diesen Hund. Und dann haben wir den ein paar Tage bei uns gehabt und der sah so ähnlich aus. Ich habe also ein Bild gesucht von einem Hund, der so ähnlich aussieht. Und dieser Hund war das faulste Wesen, was ich jemals auf diesem Globus kennengelernt habe. Was dazu führte, dass unsere 3 Kinder, die 3 Mädchen, sofort auch das ganze Interesse und die Freude an diesem Hund verloren haben, weil der lag nur so auf dem Boden. Und wenn wir mit ihm Gassi gehen wollten, dann ist das passiert, was auf dem nächsten Bild zu sehen ist. So. Ja, das ist kein Witz. Ich musste den die Treppe bei uns runtertragen und wieder rauftragen, weil er zu faul war, die Stufen zu gehen. Ja, und wenn man ihm mit ihm Gassi geben wollte, dann ist das passiert. Man konnte ihn also hinter sich herziehen. Und warum bin ich auf dieses Bild gekommen? Weil ich glaube, dass wir manchmal dass wir so dieser Hund sind und Gott versucht irgendwie an uns zu ziehen. und sagt, meine Güte, ich habe dir so viele Verheißungen gegeben für dein Leben. Ich stehe die ganze Zeit mit meiner Gnade hinter dir. Jetzt geh doch mal voran. Jetzt probier doch mal was Neues. Jetzt geh doch mal ein Risiko ein. Jetzt geh doch mal zu diesen Menschen und sprich mit dem. Jetzt tu doch einfach mal was und wag dir was. Ich habe so viel in dich hineingelegt. Du hast so viele großartige Fähigkeiten. Du hast so viele Talente. Jetzt setz die doch mal ein und tu doch mal was mit deinem Leben. Und wir liegen dann da so rum und sind einfach zu müde und haben keine Lust. Darum dieses schöne Tier. Gut, das mach mal. Klick mal weg. Ich komme zum Schluss. Ja, vielleicht irgendwann, wenn die Kinder älter sind, dann versuche ich es nochmal wieder. Mal sehen. Jetzt muss ich noch, ein paar. Ach, das ist ein langer Schluss. Aber in der Bibel gibt es auch ein paar Ermahnungen im Zusammenhang mit Gnade. Und das finde ich ganz interessant. Das klingt ja bisher alles großartig, also nach dem Motto, du brauchst eigentlich nur deinen Eimer hinhalten und Gott schüttet den mit Gnade voll. Aber es gibt auch natürlich bei jeder großartigen Sache gibt es auch immer so, ich will nicht sagen den Haken, aber es gibt die andere Seite der Medaille. Und das muss ich euch noch sagen. Da steht zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Also Paulus und Barnabas haben mit diesen Menschen, die offensichtlich Interesse am Evangelium hatten oder schon dazugehörten, sie redeten und ermahnten sie, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Eine Ermahnung. Warum? Warum eine Ermahnung? Bei der Gnade Gottes zu bleiben. Die Antwort, denke ich, gibt unter anderem Galater 1, Vers 6, wo Paulus sagt, und der Galaterbrief ist ja auch so eine richtige Streitschrift, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus dazu berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Mit der Gnade steht und fällt das Evangelium. Die Gnade ist ein ganz zentraler Teil des Evangeliums. Darum hat Luther auch so darum gekämpft. Und darum gibt es ja auch nur 4 Solas und nicht 20 oder 100. Es gibt nur ein paar ganz zentrale Themen. Und Gnade gehört auf jeden Fall dazu. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Steht im Römerbrief. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Gott schenkt dir seine Gnade nur als Geschenk ohne Gegenleistung. Wie kann ich das illustrieren? Ich habe mir überlegt, bei uns geht es jetzt schon los mit Weihnachtsgeschenken und die Kinder machen sich schon Gedanken, was sie einander schenken. Und wir machen uns natürlich, was heißt wir? Meine Frau macht sich Gedanken, was wir unseren Kindern schenken. Da muss ich immer Heiligabend nachmittags nochmal nachfragen, was kriegen die eigentlich? Weil das liegt dann schon seit 2 Wochen verpackt unterm Baum. Und vieles geht da an mir vorbei. Aber ich bin ganz froh, dass meine Frau das so toll macht. So, angenommen, ich verteile jetzt unsere Geschenke an unsere Kinder. Und dann holen die ihr Portemonnaie raus und sagen, Papa, was kriegst du dafür? Wir wollen gerne was dazugeben. Wenn euch das passiert mit euren Kindern, was würdet ihr dann denken? Da stimmt doch was nicht, oder? Es ist doch so, dass wir uns total freuen auf diesen Tag, nicht so sehr über die Geschenke, die wir bekommen, sondern weil wir gerne unseren Kindern was schenken. Und wenn dann unsere Kinder irgendwie das Gefühl hätten, sie müssten jetzt uns da Geld für geben, da würde doch irgendwas ganz schief hängen, oder? Wo ich mir frage, glaubt ihr mir das denn nicht, dass ich euch so sehr liebe und daran Freude habe, euch zu beschenken? Ich will doch jetzt kein Geld dafür. Und überhaupt habt ihr nur so wenig Taschengeld, ihr könntet nicht mal ansatzweise diesen Gegenwert aufbringen. Also das bringt ja auch rational gesehen gar nichts. Wenn meine Kinder mir Geld für das Geschenk geben, ist das Geschenk kein Geschenk mehr. Oder? Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Steht im Römerbrief. Ich glaube, das hast du vorhin schon vorgelesen, oder? Römer 11, Vers 6 habe ich hier. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn meine Kinder mir Geld für die Geschenke geben wollen, dann ist das Geschenk kein Geschenk mehr, sondern habe ich es einfach billig verschleudert. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen, sagt Paulus nochmal den Galatern. Wenn wir durchs Gesetz, also durch Werke, durch die Einhaltung von religiösen Vorschriften gerecht werden wollen, fallen wir aus der Gnade raus. Dann sagt Gott sozusagen, okay, wenn du es auf deine Art und Weise versuchen willst, dann ist die Gnade dir nicht mehr angerechnet. Dann fällst du da raus. Und das ist gefährlich. Aber dieser Impuls, was muss ich tun, der sitzt tief in uns drin. Wie muss ich mich als Christ verhalten? Was muss ich alles tun? Wir wollen uns gerne etwas dazu verdienen und etwas dazu beitragen, dass wir Gottes Geschenk auch ein bisschen verdient haben. Wir wollen wissen, was der Mensch tun kann, wie auch damals die Volksmenge Jesus fragte, was sie tun solle, um Gottes Werke zu wirken. Kennt ihr vielleicht die Stelle, Johannes 6, was sollen wir tun, um Gottes Werke zu wirken? Und die Antwort Jesu lautete, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Gottes Werk, das ist das, was ihr tun könnt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und dann schreibt Luther, so wird die Frage nach dem Tun des Menschen mit einer Antwort beschieden, die von dem Tun Gottes spricht. Glaube an den Gott gesandt hat, das kannst du tun. Das ist der Preis für die Gnade. Und mit Glaube, und das muss ich jetzt noch hinzufügen, um Missverständnisse zu vermeiden, ist der Glaube gemeint, den Jesus gepredigt hat. Glaube heißt nicht, ich glaube in meinem Kopf, ich halte das für wahr, so wie ich glaube, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt, hat Wilhelm Busch immer gesagt. Es geht nicht um theoretisches Fürwahrheiten, sondern Glaube, den Jesus gepredigt hat, ist ein Glaube, der lebensverändernd ist, weil du dein ganzes Vertrauen auf eine Person setzt und sein Nachfolger wirst. Das ist der Preis. Glaube ist der Zugang zu Gnade. Aber Glaube heißt nicht, ich finde das alles richtig. Glaube heißt, ich vertraue einer Person und dieser Person folge ich nach. Und das ist kein anderer als Jesus. Die Gnade Gottes ist etwas Kostbares, etwas Heiliges, etwas Wertvolles und keine billige Schleuderware. Dietrich Bonhoeffer, hat mich gestern Abend noch jemand daran erinnert, Dietrich Bonhoeffer hat immer davor gewarnt, dass die Kirche billige Gnade anbietet. Ja, und damit hat er gemeint, dass die Kirche so tut, als ob die Gnade Gottes für nichts einfach so erhältlich ist. Und dass dieser echte Glaube, den Jesus gepredigt hat, den hat man herunterreduziert auf was ganz Banales. Und dazu ist mir noch eingefallen, in Hebräer 12, das könnt ihr mal nachlesen, und die Stelle weiß ich noch, dass sie mich mal sehr erschrocken hat, da lesen wir darüber, dass Esau, als er damals den Segen Gottes, den Segen des Erstgeborenen bekommen sollte, mit dem ist er ja sehr respektlos umgegangen, das kennt ihr vielleicht. Ja, es gibt ja diese Redewendung, dieses Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe verkauft. Und das war Esau, dem war das so egal, dass eine Suppe ihm im Grunde in dem Moment wichtiger war als dieser Segen Gottes. Und dann steht er im Hebräerbrief, dass Gott ihm die Möglichkeit zur Umkehr später nicht mehr geschenkt hat, obwohl, Zitat, er das unter Tränen gesucht hat. Also später, als Esau noch umkehren wollte, hat Gott ihm die Möglichkeit nicht mehr gegeben, weil er so respektlos mit dem Angebot Gottes damals umgegangen ist, dass Gott sein Herz verhärtet hat. Er konnte sich nicht mehr Gott zuwenden, obwohl er das unter Tränen gesucht hat. Und das, finde ich, ist ein sehr ernster Teil dieser Geschichte. Gott hat es ganz viel gekostet, dass er uns heute seine Gnade überreich anbietet. Und das hat mit dem Tod seines eigenen Sohnes zu tun. Und wenn er dir dieses schöne, wunderschöne Geschenk anbietet, dann sollten wir darauf achten, dass wir dann nicht so umgehen wie Esau, der wegen einer einzigen warmen Suppe auf das Angebot Gottes verzichtet hat. Und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Ich schließe mit der Wiederholung von dem Luther-Zitat. Das Wollen und Bitten, das Suchen oder Anklopfen ist ein Geschenk der zuvorkommenden Gnade, nicht das Ergebnis unseres Willens. Und wenn du merkst, dass Gott in letzter Zeit irgendwas an deinem Herzen getan hat und dass du dich Gott zuwendest, egal ob du schon lange Christ bist oder noch gar nicht, oder egal wo du in deinem Leben stehst, dass du merkst, dein Herz wendet sich etwas zu, etwas Gutem, dann lass dir doch heute Gottes Gnade schenken. Dann lass dir doch heute Gottes Gnade schenken. Das Normale ist ja, dass wir versuchen, direkt durch unseren Willen etwas zustande zu bringen. Aber Gottes Gnade ist das nicht eine Einladung an uns, genau da Gnade zu erbitten, wo unsere Willenskraft nicht ausreicht? Ihr kennt das alles. Ich muss nur ein einfaches Beispiel bringen. Ihr nehmt euch vor, ihr wollt euer Gewicht reduzieren. Und wie lange hält dieser gute Vorsatz? Wie klappt es mit der Umsetzung? Die meisten von uns stellen schnell fest, dass unsere Willenskraft nicht ausreicht, um so einen guten Vorsatz in die Tat umzusetzen. Und das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel. So gilt es auch für viele Veränderungen, wo wir wissen, die sollten wir in unserem Leben vornehmen, aber wir merken, wir bringen die Willenskraft nicht auf, die Disziplin, die Selbstbeherrschung, diese Beharrlichkeit. Wir bringen das nicht auf. Und Gottes Gnade, finde ich, ist eine Einladung, dass wir genau das von Gott erbitten. Weil wir wissen, ich brauche erst die zuvorkommende Gnade. Ich muss erst Gottes Wirken an meinem Herzen erbitten, damit ich überhaupt diese Kraft aufbringen kann. Vielleicht möchtest du in Gottes Familie aufgenommen werden zum ersten Mal. Vielleicht möchtest du eine schlechte Gewohnheit ablegen. Vielleicht möchtest du einen stärkeren Willen haben, um die richtigen Dinge zu tun und die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Vielleicht brauchst du mehr Selbstbeherrschung. Vielleicht willst du mehr Liebe zu deinem Nächsten haben. Und ich erinnere daran, dass Luther gesagt hat, dass Gott das all denjenigen gerne schenkt, die ihn demütig bitten und ohne Gegenleistungen aus reiner Gnade. Gott schenkt es denjenigen gerne, die ihn demütig bitten, ohne Gegenleistung, aus reiner Gnade. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Dankt unserem Gott, Lob singt seinem Namen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich glaube, es geht uns allen so, dass wir manchmal vor dir stehen und dann hören wir so ein Wort Gnade und das ist wie so ein Universum, wo es so schwierig ist, das auf den Punkt zu bringen und zu verstehen. Und das Maß deiner Liebe, mit der du dich uns zuwendest, das ist so großartig und das können wir manchmal gar nicht fassen und gar nicht glauben, dass du an uns so großes Interesse hast und dass wir dir so wichtig sind. Und dass wir wirklich in deinem Bild geschaffen sind. Und dass wir deine Herrlichkeit widerspiegeln sollen auf dieser Erde. Herr, und wir haben heute von der zuvorkommenden Gnade gehört, wie Luther das genannt hat. Und um diese zuvorkommende Gnade möchte ich heute bitten, dass die heute und in nächster Zeit wieder ganz kräftig an unseren Herzen wirkt. Und dazu führt, dass wir viele gute Entscheidungen für unser Leben treffen. Und Dinge in Ordnung bringen. So wie der Mann in diesem Film. Und dass wir mutig sind, mutig zur Wahrheit zu stehen, mutig gerecht zu sein, mutig nach vorne zu gehen und nicht einfach nur auf dem Sofa zu sitzen und zu warten, bis wir in den Himmel kommen. Herr, deine Gnade ist etwas Wunderbares und du bietest uns das an und der Preis ist der Glaube und das bitten wir dich auch, dass du diesen Glauben in uns wirkst und dass unser Herz sich dir zuwendet aus ganzer Kraft und dass unser Verlangen nach dir und nach deiner Gnade immer größer wird. Und was wir noch viel wunderbare Dinge mit dir erleben dürfen und werden. Und jetzt wollen wir noch ein Lied singen und wir wollen es dir zusingen und dir damit Ehre geben.